Live on Tape. Der Podcast kurz vor der Nacht. Präsentiert von Gregor Elsbeck.
Schon wieder 23 Uhr, meine Damen und Herren, und damit herzlich willkommen, wie immer und selbstverständlich live aufgezeichnet aus einer nobelen Wiesbadener Altbauvilla, die ich gestern tatsächlich zum ersten Mal vergessen habe zu erwähnen. Das gibt's überhaupt gar nicht. Was war denn da mit mir los? Das war auch nicht das Einzige, was mir gestern als Lapsus unterlaufen ist. Nein, ich habe auch gestern tatsächlich behauptet, dass Jakob Augstein der Spiegelgründer gewesen wäre, der den legendären Satz gesagt hat, sagen, was ist, dieses Credo für sein Nachrichtenmagazin ausgegeben hat. Auch das stimmt natürlich nicht. Jakob Augstein ist der Sohn, den wir ja heute als Herausgeber des Freitag und kongenialen Partner von Nikolaus Blome bei Augstein und Blome kennen. Nein, sein Vater war natürlich Rudolf Augstein, der diesen berühmten Satz gesagt und den Spiegel gegründet hat. Sagen, was ist. Aber wie wir ja gestern gehört haben, hat dieser Satz beim Spiegel heute offenbar keinen Wert mehr, weil man ja lieber mutmaßt, als zu wissen, was denn eine Stralsunder Theatermitarbeiterin den beiden lesbischen Besucherinnen so ins Ohr gesäuselt hat. Naja, gut, also das mal so die beiden Nachträge direkt von gestern, und eigentlich hatte ich auch erwartet, dass mir unsere einzige Stammzuhörerin, die wir ja nun mal haben, Elfriede Ackermann aus Buxtehude, heute sofort empört schreibt, weil ich sie ja gestern erwähnte im Zuge dessen, dass dieser Opa, dem die Rouladen und Klöße da in den Schoß und irgendwie in die Mittelkonsole des Autos gefallen sind, ja vielleicht Essen auf Rädern ausliefert und sie da auch irgendwie dran teilnehmen könnte oder das Kind oder so. Ja, da hat sie heute aber nicht drauf reagiert. Vielleicht hat sie schon diese Tradition verinnerlicht, dass sie mir immer mittwochs schreibt. Vielleicht kriegen wir morgen noch was von ihr zu lesen. Ich bin mal gespannt. Und außerdem, liebe Elfi, wo ich gerade schon bei dir bin, wir warten ja auch immer noch auf ein Foto von deinem Neffen mit diesem Chelsea-London-Trikot, das aufgemalt ist und nicht echt ist. Also das alles noch von dir in freudiger Erwartung, liebe Elfi. So, und ja, das also mal die Nachreichungen zu gestern, und jetzt starten wir direkt rein in die heutige Sendung, wo wir gerade schon wieder beim Opa waren, gestern die beiden über 80-Jährigen hatten. Da liegt es natürlich relativ nahe, dass wir jetzt mal kurz über ein Fossil sprechen, und zwar über ein wahres Fossil, ein 100 Millionen Jahre altes Fossil, das bereits am vergangenen Sonntag in Brasiliens Hauptstadt Brasilia eingetroffen war. Oh Gott, ich will schon aufstoßen hier, weil ich im Vorfeld der Sendung heute schon zu viel koffeinhaltige Apfelschorle getrunken habe, um mich zu beruhigen, ob dieser Fehler von gestern, aber ich nehme jetzt auch nochmal direkt einen Schluck, ganz offiziell, zum Wohl. So, und dieses 100 Millionen Jahre alte Fossil, meine Damen und Herren, das bereits am Sonntag eingetroffen war, ist jetzt quasi in seiner rechtmäßigen Heimat wieder zurück. Am 12. Juni soll das Fossil, also irgendwie bin ich in dieser kurzen Woche etwas neben der Spur, das Fotzibär-Fossil, meine Damen und Herren, am 12. Juni. Am 12. Juni soll das Fossil, das ist ja ein tolles Wort, oder? Dabei habe ich ja 800 Uhren von Fossil und kann das Wort trotzdem nicht richtig aussprechen. Nein, am 12. Juni also soll das Fossil offiziell an das Museo Plácido Cidade Nuvens der Universidade Regional do Cariri im Bundesstaat Ceará im Nordosten Brasiliens übergeben werden, teilte das Wissenschaftsministerium in Stuttgart am Dienstag, also heute, mit, das baden-württembergische Wissenschaftsministerium. So, und was hat das jetzt überhaupt alles damit auf sich? Ja, ein 100 Millionen Jahre altes Fossil ist zurück in Brasilien, vorher war es in Baden-Württemberg. Was soll das jetzt überhaupt alles? Es ist so gewesen, dass dieses Fossil offiziell mal aus Brasilien kam und scheinbar unrechtmäßig seinen Weg nach Baden-Württemberg gefunden hat, ins Museum und dort ausgestellt wurde. Und jetzt, einige Jahre später, hat man festgestellt, da stimmt doch irgendwas nicht, wir haben gar nicht die Rechte an diesem Fossil, oh Gott, da müssen wir es ja wieder zurückschicken. Also diese Geschichte mal so in Kurzform. Vertreter des Wissenschaftsministeriums, des Außenministeriums, der Deutschen Botschaft und der Universität Cariri in Brasilien hatten eigenen Angaben zufolge die Kisten nach der Ankunft geöffnet und das Material am Montag inspiziert. Das Fossil war zuvor im Rahmen einer Regierungsreise der Bundesaußenministerin nach Brasilien transportiert worden. So eine Sprecherin des Stuttgarter Wissenschaftsministeriums. Also Frau Baerbock, unsere heißgeliebte Außenministerin, war gerade auf dem Weg nach Brasilien und hat sich gedacht, ach Mensch, damit ich nicht umsonst fliege, ja, weil ich ja inhaltlich sowieso immer umsonst unterwegs bin, nehme ich mal wenigstens dieses 100 Millionen Jahre alte Fossil mit. Dann lohnt sich's immerhin mal ein bisschen. Und das ist ja irgendwie auch so der Unterschied, ja, im Vergleich heute und noch in den 90ern, 80er Jahren. Heute transportiert die Bundesaußenministerin ein Fossil und damals war der Bundesaußenminister noch höchst selbst ein Fossil. Ja, Hardy Genscher, schöne Grüße in den Himmel an meinen Parteigenossen hier. So können sich die Zeiten ändern, aber so ein Fossil, das überlebt alles 100 Millionen Jahre, ein biblisches Alter. Das Fossil, ein während der Kreidezeit vor etwa 110 bis 115 Millionen Jahren lebender Dinosaurier aus der Gruppe der Theropoda, war 1995 nach Deutschland gebracht worden. Zuletzt gehörte es zur Sammlung des Naturkundemuseums in Karlsruhe. Experten in Brasilien machten aber 2021 geltend, das Fossil sei illegal außer Landes gebracht worden. Das Wissenschaftsministerium in Stuttgart hat hingegen zunächst behauptet, dass es keine Anhaltspunkte für einen unrechtmäßigen Erwerb durch das Karlsruher Museum gebe. Nach Sichtung diverser Unterlagen änderte sich dies aber auf einmal. Das Museum habe falsche Angaben zum Import der versteinerten Überreste gemacht und keine Ausfuhrgenehmigung aus Brasilien vorlegen können, so das Ministerium seiner Zeit. Ja, zieht das denn jetzt noch eine Strafe nach für dieses Museum oder auch für das Wissenschaftsministerium in Stuttgart, dass das offenbar alles gedeckt hat? Oder war da vielleicht auch mal wieder grüne Vetternwirtschaft mit beteiligt, meine Damen und Herren? Und deshalb hat auch Frau Baerbock das zurückgebracht. Sie wissen ja, in Stuttgart regieren ja die Grünen. Also das kommt einem doch irgendwie spanisch vor, auch wenn das Brasilien war hier mit dem Fossil, aber irgendwie werde ich auch nicht so ganz grün mit der Meldung. So, jetzt ist aber vorbei mit den Wortspielen. Nun sei das Land jedoch froh, dass die Rückgabe in Kürze erfolgen kann, so die Ministeriumssprecherin. Wir sind zuversichtlich, dass dies zugleich der Auftakt für eine wissenschaftliche Zusammenarbeit der beteiligten Museen sein wird. Also Sie sehen, in Ägypten sage ich schon, was ist denn los diese Woche? Es ist zu heiß hier unterm Dach, ganz eindeutig. Nein, in Brasilien gibt man sich also betont und brüderlich, ja, und sagt jetzt gleich, ja, gut, habt ihr das zwar mal ein paar Jahre unrechtmäßig ausgestellt hier seit 95, aber jetzt habt ihr es ja zurückgegeben, jetzt wollen wir auch gleich mit euch zusammenarbeiten, mal sehen, auf welchen Feldern Brasilien das noch demnächst so tut. Und ich finde es ja auch ganz interessant, dass quasi jetzt das Fossil schon offiziell übergeben, also jetzt schon eingetroffen ist in Brasilien, aber erst am 12. Juni soll es offiziell übergeben werden an das Museum. Also eine Woche ungefähr liegt da noch dazwischen. Aber man hat sich wahrscheinlich gedacht, ach komm, so ein uraltes Fossil, da kommt es auf die paar Tage mehr oder weniger ja nun auch nicht mehr an. Und dieser Dinosaurier, der da als Fossil geendet ist, heißt übrigens mit wissenschaftlichem Namen Ubirayara iubatus. Und da hätte ich immer gedacht, das wäre der neue Präsidentschaftskandidat von Brasilien, aber noch heißt er immer Lula da Silva und der ist ja selbst auch schon fast ein Fossil und es ist ja momentan sowieso scheinbar im Trend, dass Regierungschefs Richtung fossilem Alter tendieren, wie auch Joe Biden. Oder demnächst bei uns vielleicht Fritzi Merz. Also Sie sehen, das liegt alles in guter Tradition begründet. Und Ja, eine Tradition ist ja sozusagen auch, dass Länder ihre runden Geburtstage feiern. Und Schweden feiert jetzt sein 500-jähriges Jubiläum, hat heute als selbstständiger Staat sein Festakt gefeiert. Mit vielen Aktionen und Skurrilitäten, meine Damen und Herren. Und es wird hier nochmal hervorgehoben, in allen Meldungen am 6. Juni 1523 war Gustav Vasa auf der Burg Roggeborgen in Strängnäs zum König von Schweden gewählt worden. Für Schweden leitete der Tag eine neue Epoche ein, in der es aus der Kalmarer-Union mit Dänemark und Norwegen ausschied und sich zum selbstständigen Nationalstaat entwickelte. Historiker weisen jedoch darauf hin, dass Schweden an sich schon viel älter als 500 Jahre ist. Ja, das weiß ich aber gar nicht, liebe Historiker, denn ich glaube, die wahre Geburtsstunde von Schweden, die war erst viel, viel später, nämlich im Jahr 1972, als unsere Silvia, meine Damen und Herren, liebe deutsche Landsleute, unsere Silvia Sommerlath Königin von Schweden wurde, beziehungsweise 72 bei den Olympischen Spielen in München hat sie ja erst König Carl Gustav kennengelernt und dann wurde sie meines Wissens 76 Königin von Schweden. Aber das war doch erst so das wirkliche, wahre Erweckungserlebnis für die schwedische Nation. Dann kam ja irgendwie noch ABBA dazu mit dem Sieg beim Grand Prix und jetzt auch noch Loreen zweimal dieses Jahr zu Ehren des 500. Jubiläums. Jetzt wissen wir auch, wieso die den ESC zum zweiten Mal gewonnen hat, ausgerechnet in diesem Jahr, weil die European Broadcasting Union einfach Schweden einen Gefallen tun wollte. Das hat Peter Urban in seiner letzten Kommentierung auch nicht mehr begriffen. Aber wir decken es hier knallhart auf im Podcast kurz vor der Nacht. Und jetzt brauche ich nochmal ein Schlückchen, weil der Mund in dieser heißen Wohnung doch schnell trocken wird. Zum Wohl. Und schon ist die Tasse leer. Da habe ich mir heute auch zu wenig von eingegossen. Von einem Fehler zum nächsten. Unfassbar. Aber das macht es vielleicht für Sie auch ein bisschen unterhaltsamer und am Ende natürlich auch menschlicher und umso sympathischer. Naja, gut. Warten wir mal ab, was Elfi morgen schreibt. So, apropos sympathisch, meine Damen und Herren, wir haben schon lange nichts mehr von ihm berichtet, eigentlich schon seit seiner Krönung nicht mehr, aber King Charles III, meine Damen und Herren, sozusagen unser inoffizieller Schutzpatron dieses Podcasts, hat jetzt seiner Enkelin Lilibet ein wunderbares Geschenk gemacht. Lilibet ist die Tochter von Prinz Harry und seiner Frau Meghan, die ja bekanntlich ja außer Landes leben. Boah, schon wieder ein Aufstoßer von der Apfelschorle. Werden sich meine Innereien auch nie dran gewöhnen, dass Harry und Meghan außer Landes leben. Für die kleine Lilibet gab es deshalb eine Geburtstagsfeier in den USA. Die war vorgestern am 4. Juni, aber jetzt sickert erst so langsam durch, was die kleine Lilibet denn so alles geschenkt bekommen hat. Und unter anderem eben auch, also es gab da offiziell wohl eine typisch amerikanische Kindergeburtstagsfeier mit prominenten Gästen im Familienheim in Montecito. So ist das nun mal da, ja, ob man jetzt Royal ist oder nicht, die Amis feiern wahrscheinlich immer so. Ich erwarte ein paar Berühmtheiten und eine entspannte Party, zu der hoffentlich auch einige andere Kleinkinder gehören werden, erklärte eine Insiderin hier, allerdings ohne konkrete Namen zu nennen und ohne sich selbst zu nennen, in der offiziellen Meldung hier. Also einige andere Kleinkinder, damit die Lilibet mal lernt, wie das so ist, ja, wenn man dann noch so ein paar Bürgerliche dazwischen hat beim Sackhüpfen und Topfschlagen und Eierlaufen, ja, das macht gleich viel mehr Spaß, wenn so tumbe bürgerliche Blagen dazwischen drin rumlaufen. Für die kleine Lilibet ist es der erste Geburtstag in den USA gewesen, denn im vergangenen Jahr waren Harry und Meghan mit Sohn Archie und Töchterchen Lilibet auf Frogmore Cottage in Großbritannien, da die Familie zum Thronjubiläum von Queen Elizabeth zu Besuch war. Dort wurde für die Einjährige eine kleine private Gartenparty ausgerichtet. Also erst noch typisch britisch eine Gartenparty, im vergangenen Jahr, dieses Jahr ein typisch amerikanischer Kindergeburtstag. Das diesjährige Event dürfte damit deutlich anders aussehen als noch im vergangenen Jahr. Laut Royal-Experten könnte es auch einen Videoanruf von King Charles III geben, in dem er der kleinen Lilibet gratuliert. Der britische Monarch soll dem Express zufolge ein maßgeschneidertes Spielhaus für seine Enkeltochter als Geschenk in Auftrag gegeben haben. Aha, ein maßgeschneidertes Spielhaus oder Puppenhaus. Also sozusagen, damit die Lilibet den Buckingham Palace nicht vermissen muss in Amerika. Denn auch da leben sie ja alle wie die Puppen, wie die Marionetten, meine Damen und Herren, alle ferngesteuert von der britischen Regierung, selbst King Charles III höchstpersönlich, denn er darf ja nur die Reisen machen, die der Premierminister ihm vorschreibt oder genehmigt. Also ein maßgeschneidertes Spielhaus, wunderbar, vielleicht gibt es da ja auch mal demnächst Fotos von, ja, würde mich aber auch mal interessieren, ob dieses Spielhaus mehr an so eine Grafschaft in England erinnert oder mehr dann irgendwie an so eine amerikanische Bretterbude oder so, müssen wir mal gucken, ob wir da irgendwo ein Foto von ergattern können, das also die Hochzeit der kleinen Lilibet in den USA. Und dann kommen wir zum Schluss noch nach Kuwait, meine Damen und Herren. Da haben die Bürger am heutigen Dienstag ein neues Parlament gewählt, wo man jetzt sagen könnte, erstmal nichts Besonderes, aber wenn man mal auf die Häufigkeit guckt, eben doch. Denn die Kuwaiter wählten heute schon zum 7. Mal innerhalb von 10 Jahren ein neues Parlament. Na Glückwunsch, wenn man sonst nichts zu tun hat, geht man einfach mal öfter wählen. So kriegt man auch die Zeit totgeschlagen, meine Damen und Herren. Das kennen wir hier in Europa, sonst noch aus Italien, wo ja teilweise alle paar Monate ein neues Parlament gewählt wird. Aber in Kuwait ist es doch schon was Besonderes. Nach Abstimmungsbeginn am Dienstagmorgen bildeten sich trotz brütender Hitze wohlgemerkt Schlangen vor den Wahllokalen. So, da wird Demokratie jetzt noch groß geschrieben, könnte man denken. Ja, bei uns würde sich im knallheißen Sommer überhaupt keiner in die Wahllokale bequemen. Da würden sie, wenn überhaupt, faul Briefwahl machen vorher. Aber Kuwaits Bürger wandern noch zu den Wahllokalen. Das Ergebnis wird für Mittwoch erwartet. Da denkt man dann einfach, ja gut, die setzen sich noch ein für ihre Demokratie. Ja, da geht es noch wirklich enthusiastisch zur Sache, was das Wählen angeht. Aber ich kann Sie beruhigen, meine Damen und Herren, abgestimmt wird nur über die Zusammensetzung des Parlaments. Nicht gewählt werden dagegen die einflussreichen Kabinettsminister, denn die werden nach wie vor von der herrschenden Emirs-Familie Al-Sabah ernannt. Also Sie sehen keinen Grund zur Beunruhigung, dass da zu viel Demokratie aufkommen könnte im Kuwait. Nein, die wirklich wichtigen Posten, die werden immer noch ernannt und zugeschanzt in Vetternwirtschaft und sonst wie. Ja, das ist alles nur schöner Schein mit dieser Wahl. Ständige Streitigkeiten zwischen Regierung und Abgeordneten führten in der Vergangenheit zu einer Lähmung des Landes. Wichtige Wirtschaftsreformen sind bis heute blockiert. Also Kuwait, das Italien des arabischen Kontinents bzw. der arabischen Halbinsel. Aber man muss immerhin sagen, so rein formell, das ölreiche Kuwait wird hier auch nochmal immer schön betont in den Meldungen, dass viel Öl da ist. Grüße in die USA an dieser Stelle. Das ölreiche Kuwait, das die Grenzen mit Saudi-Arabien und dem Irak teilt, ist der einzige arabische Golfstaat mit einem vollständig gewählten Parlament. Na sehen Sie, können Sie sich doch wenigstens dieses Titel rühmen, wenn es auch nur schöner Schein ist. Aber immerhin, meine Damen und Herren, manchmal ist ja Schein doch mehr als Sein. Und manchmal gibt es Schein und Sein. Und für die Einwohner Kuwaits ist es die 7. Wahl in etwas mehr als einem Jahrzehnt. Wie gesagt, zuletzt hatte das Verfassungsgericht des Wüstenstaates im März die Parlamentswahl vom vergangenen September annulliert. Da war also die letzte dieser 7 Wahlen. Ja, und jetzt schon wieder, also da bleibt man wenigstens dran. Vielleicht will auch diese Emirs-Familie die Bürger langsam nach und nach daran führen. Es wird immer wieder schon mal geübt, wie es ist, wenn man dann irgendwann mal in ein paar Jahrzehnten vielleicht tatsächlich eine richtige Demokratie ist, dass die Bürger dann nicht verschreckt sind von heute auf morgen und wissen, was sie zu tun haben, wenn sie mal richtig wählen könnten. Also ist eigentlich relativ umsichtig von dieser Emirs-Familie, das muss man mal sagen. Also schöne Grüße nach Kuwait an dieser Stelle. Und damit verabschieden wir uns auch schon wieder für heute. Ich entlasse Sie in die Nacht und sage wie immer ab ins Bett, schlafen Sie gut und bis morgen Abend. Nacht.